Heute wissen wir, dass auch so Dinge wie Einsamkeit brutale Killer sind. Das ist nämlich letztlich dann auch wieder Stress und das ist ein Herz-Kreislauf-Killer.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen, Stefan Waller im Gesundsein-Podcast.
Ja, freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich riesig, dass du da bist, Stefan. Ich kenne dich jetzt unter dem Namen Stefan Waller, aber für viele Menschen bist du eher bekannt unter dem Namen Dr. Heart. Vielleicht kannst du dich diesbezüglich mal vorstellen. Genau, oute dich doch mal. Was meinst du denn eigentlich mit Dr. Heart?
Ja, Dr. Heart, das klingt natürlich ein bisschen cheesy, das gebe ich zu, aber es bleibt in meinem Kopf und das ist ja genau der Sinn, dass man es einmal hört und dann, ach, da war da was, da war doch so ein Dr. Heart, genau. Ja, und der, das
und der ist kein Paartherapeut.
Ja, man denkt tatsächlich so ein bisschen an Bravo und Liebeskummer und so. Aber tatsächlich.
Der neue Dr. Sommer.
Genau. Der Hintergrund ist natürlich der, dass ich tatsächlich ja Kardiologe, also Herzarzt bin und mir halt überlegt habe, es war vor über 10 Jahren, dass ich da, dass wir nicht noch mehr Herzkatheter und Stents und Hightech-Medizin brauchen, was ich damals auch mit viel Spaß und handwerklicher Begeisterung gemacht habe, sondern dass wir einfach Menschen brauchen, die eigenverantwortlich ihre Erkrankung verstehen und dann eben sozusagen verhindern können, dass sie überhaupt erst sich das ausbildet, denn wir können ja 9 von 10 Herzinfarkten verhindern. Ja, und dann war einfach ganz einfach die Frage, wie nennt man sich als Kardiologe, wenn man eine Herzaufklärung machen will, Social Media. Und da mit meiner damals besten Freundin und auch eine meiner ersten Studienkameradin, die hat dann die Idee gehabt, ja, nenne ich doch Dr. Heart. Und ja, fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja, ist auf jeden Fall sehr einprägsam, ja, wie ich finde. Und also, wer folgt nicht gerne einem Dr. Heart auf Instagram?
Absolutely.
Und das ist sozusagen ja auch dein Herzensthema, ja, dass du gar nicht sagst, ich bin jetzt hier in der Klinik und rette Menschen vom Herzinfarkt, sondern du setzt viel, viel früher an, eigentlich noch vor der Prävention, wie du sagst.
Genau.
Was genau machst du denn da?
Also ich komme ja sozusagen von da, ich habe das sozusagen ein bisschen das hintenrum aufgezogenes Pferd. Also ich habe das ja, wie gesagt, auch, das ist ein bisschen die Dr. Heart-Story, ich war ja in dieser ganzen Hightech-Medizin, habe das gemacht, habe eben verstopfte Herzkranzarterien mit kleinen Ballons aufgedehnt und damit Stents sozusagen stabilisiert. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, Stefanie, im akuten Herzinfarkt, wenn eine Herzkranzarterie verschlossen ist und da kein Blut mehr durchkommt, dann ist das wahrscheinlich die genialste Erfindung der Welt oder der Medizin, dass man das dann so in wirklich kurzer Zeit wieder öffnen kann und dann Menschenleben retten kann, was ich auch super fand damals, beziehungsweise Lebensqualität, weil die Menschen dann nicht eine Herzschwäche entwickeln, was ja sonst die Folge wäre, wenn man das nicht wieder öffnet und der Herzmuskel in diesem Bereich abstirbt. Aber, jetzt kommt das große Aber, diese ganzen Stents, die wir implantieren, ja, das ist sozusagen ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir Deutschen sind Herzkatheter-Weltmeister, das heißt, kein Land verbaut mehr Stents als wir.
Und ich weiß nicht, genauso wie mit den Hüftgelenken, ne?
Ja, wir sind da richtig super, was die reaktive Reparaturmedizin, wie ich sie mal nenne, angeht. Da sind wir wirklich toll, wir sind das drittteuerste Gesundheitssystem. Wir sind Stent-Weltmeister, wie gesagt, kein Land verbaut mehr Stents als wir. Wenn man dann aber schaut, was bringt das Ganze denn an Lebensqualität und vor allen Dingen auch Lebensjahren hinten raus, dann ist es wirklich ein Trauerspiel. Da gab es gerade eine Studie, die gezeigt hat, dass unter 16 westeuropäischen Nationen die deutschen Männer auf welchem Platz landen, Stefanie?
Unter 16 5, Nationen?
Platz 15 von 16. Also das ist
krass.
Wirklich, das ist also zum einen Ohrfeige fürs Deutsche.
Die Männer aber nur.
Ja, aber die Frauen
waren
auch nicht
viel besser.
Ja, die waren vielleicht so Platz 12 oder so. Also auch nichts Rühmenswertes. Und das ist natürlich genau der Punkt, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass wir nicht mal 2% unserer Gesundheitsausgaben in die Prävention investieren. Ja. Also du musst, wenn du ein Lipoprotein-Klein-A-Wert, was wahrscheinlich das, was jeder Mensch wissen muss, das musst du teilweise selber bezahlen.
Ja.
Und gleichzeitig ballern wir dann aber das Geld, Tausende von Euro raus für Stents, die in den allermeisten Fällen, wie gesagt, außerhalb des Herzinfarktes, keine Lebensverlängerung zeigen und auch eigentlich sonst nichts besser machen, als wenn man wirklich an den Ursachen ansetzt, am Lebensstil.
Ja. Genau, das heißt, es geht günstiger und es geht vor allen Dingen auch weniger besser und auch weniger, naja, teuer und auch stressfreier am Ende für den Einzelnen, weil es hat ja keiner Lust, dem Herzinfarkt eingeliefert zu werden und operiert
ganz
werden
genau.
zu müssen. Und das ist sozusagen deine Aufgabe heute, das den Leuten so zu vermitteln, dass es im Alltag irgendwie machbar, im Alltag verständlich ist. Und genau deswegen habe ich dich eingeladen, weil der Grund, warum ich Gesundsein überhaupt hier mache, ist, dass es um Gesundheit im Alltag geht. Ja? Wir müssen gucken, wie wir in den Lebenswelten der Menschen einen Unterschied machen können. Und es geht zwar über Aufklärung, aber es geht natürlich auch übers Verstehen und am Ende dann übers Machen. Wir haben ja sehr viel Weisheit zum Thema Herz im Volksmund. Ja, das Herz bricht uns, das Herz lacht. Ist das nur Sprache oder steckt da tatsächlich irgendwas Physiologisches dahinter, was es sich lohnt zu verstehen?
Nee, also man denkt das ja immer so, dass das alles irgendwie Quatsch ist, so, aber meistens hat das auch irgendwo einen ganz guten Hintergrund, wenn sich das über Generationen irgendwie so in der Tradition im Sprachwortschatz sozusagen niedergelegt hat und Ja, also zum Beispiel, das ist auch so ein beliebtes Beispiel in den Medien, also das Herz bricht, das gibt es ja auch als Erkrankungsform, das Broken Heart Syndrom. Ne? Da habe ich
genau.
ja mal im Frühstücksfernsehen bei Sat.1 eine Folge zu gemacht, weil das natürlich immer medial super gehypt wird. Kann man an Liebeskummer sterben? Ja? Muss man jetzt fairerweise sagen, das Broken Heart Syndrom, die so eine Stresskardiomyopathie betrifft vornehmlich 9 von 10 Fällen Frauen und zwar jenseits der Wechseljahre. Also jetzt nicht die 17-Jährige, die das erste Mal ihr Liebeskummer hat. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine, in Anführungsstrichen, tolle Krankheit, weil sie einfach diesen wahnsinnigen Zusammenhang zwischen unserer Psyche und unserer Herzgesundheit zeigen kann. Weil das ist quasi die Maximalform, wodurch ein maximales emotionales Ereignis, das kann, also in aller Regel ist es zum Beispiel ein Trauerfall oder irgendwann ein sehr emotionales Ereignis, gibt es allerdings auch als Happy Heart Syndrom beim Lottogewinn zum Beispiel. Also jedenfalls weil das Nervensystem kann eigentlich nicht unterscheiden zwischen was ganz Tollem und was ganz Schlimmes, einfach diese Erregung. Ne? Also letzten Endes werden Katecholamine, Stresshormone freigesetzt und ohne dass jetzt die Genese schon hundertprozentig erforscht ist, aber man geht einfach aus, dass diese wahnsinnige Katecholaminfreisetzung, also Stresshormonfreisetzung dann zu diesem Krankheitsbild führt, was kurzzeitig aussieht wie ein Herzinfarkt. Die Leute bekommen dann auch einen Herzkatheter, um eben zu sehen, ob da eine Herzkranzarterie verstopft ist. Dann sieht man aber keine verstopfte Herzkranzarterie. Man sieht dann eben nur so, dass das Herz ganz schwach nur noch pumpt. Und diese Form, die hat dann eine Form von einer japanischen Tintenfischfalle. Deswegen heißt es auch Takotsubo-Kardiomyopathie, führt zu weit. Jedenfalls ist das einfach so dieser wahnsinnige Fingerzeig darauf, dass wirklich wie die Psyche wirklich mit dem Körper quasi eine Einheit bildet, weil viele wollen das, auch wir Kardiologen, muss man sagen, haben ja früher sehr mechanistisch gedacht und haben Risikofaktoren, die wir nicht messen konnten. Ja, also einen LDL-Wert kann man messen, Blutdruck kann man messen, das gibt es dann natürlich auch für uns, aber Stress und so eine psychischen Belastungsfaktoren konnten wir lange Zeit nicht gut messen, also gab es die dann einfach auch nicht und dann wurde man waren dann so weiche Risikofaktoren. Heute wissen wir, dass auch so Dinge wie Einsamkeit brutale Killer sind. Das ist nämlich letztlich dann auch wieder Stress und das ist ein Herz-Kreislauf-Killer. Oder was auch ein Riesenskandal ist, was man auch mal gesamtgesellschaftlich diskutieren müsste, so Dinge, selbst in einem reichen Land wie Deutschland, sozioökonomischer Status, das sind Lebensjahre. Ja, wenn ich in Hamburg-Eppendorf wohne, dann lebe ich statistisch gesehen bei sonst gleichen Faktoren 10 Jahre länger, als wenn ich in Sachsen-Anhalt bin und, keine Ahnung, Thüringer Rostbratwurst esse, weiß ich was. Also es ist ein Riesenproblem. Und das liegt nicht nur daran, an der Armut selber, sondern auch oftmals mit, muss man sagen, am Bildungsgrad. Weil ich sage immer, das ist ja auch mal so ein beliebtes Diskussionsthema. Ja, kann man sich gesund sein überhaupt leisten? Und ich sage immer, bei den Discountern, die gewinnen jedes Jahr den Preis für die besten Gemüsetheken. Ja, und es muss ja eben nicht das Fleisch sein, sondern man ist ja herztechnisch besser drauf mit frischen und eben selbstgemachten pflanzlichen Alternativen. Die müssen nicht teuer sein.
Ja, absolut. Und du hast es gerade schon erwähnt, also Herzgesundheit hängt auch zusammen mit Nervensystem, ne, über das sozusagen die Emotionen dann irgendwie reguliert werden oder bestenfalls reguliert werden. Wie genau spielen denn zum Beispiel Nervensystem und Herz zusammen?
Ja, es gibt ja sozusagen verschiedene Arten des Nervensystems und wo jetzt besonders der Zusammenhang ist zu unserer Herzgesundheit, ist eben das vegetative Nervensystem. Und da gibt es ja immer diese 2 Komponenten, quasi den Stressnerven, den Sympathikus, das ist ja sozusagen dieser Kampf- und Fluchtnerv, das kennt ja jeder. Das ist ja quasi diese eigentliche Stressreaktion, die ja erstmal jetzt mittlerweile so einen negativen Anstrich bekommen hat, weil wir alle unter Stress leiden. Da muss man ganz klar sagen, Stefanie, wir beide sitzen hier nur, weil das eigentlich so eine geniale, von der menschlichen Evolution herausgebastelte Reaktion ist, weil sonst wären wir vom Genpool verschwunden und hätten den Kampf gegen den Säbelzahntiger verloren. Das heißt, das ist sozusagen ein Überlebensmechanismus, dass wir in Millisekunden sämtliche Reserven bereitstellen können. Puls geht hoch, Blutdruck geht hoch, die Muskulatur, um zu kämpfen oder zu flüchten, wird besser durchblutet. Ja. Gleichzeitig wird mein Gerinnungssystem aktiviert, damit ich nicht gleich bei der ersten Fleischwunde des Säbelzahntigers gleich verblute. Mein Immunsystem wird aktiviert, damit die eindringenden Bakterien in der Fleischwunde nicht gleich zu einer Sepsis führen. Also alles höchst sinnvolle Dinge. Problem ist nur, unsere Umwelt hat sich jetzt innerhalb von weniger als 100 Jahren komplett 180 Grad verändert und es macht jetzt heute einfach in unserer Umwelt keinen Sinn mehr, wenn wir die gleichen Reaktionen abspulen, weil wir jetzt eine Rede halten vor 200 Leuten, weil da bringt mir meine aktivierte Blutgerinnung nichts und der Blutdruck von 200 auch nichts. Aber so schnell kann eben sich kein Organismus anpassen. Und das ist halt dieser Stressnerv. Und so kann eben quasi Psyche, weil der Auslöser ist ein anderer, aber die Reaktion ist die gleiche. Also was früher der Säbelzahntiger war, ist eben heute das Interview mit dir, nicht ganz so krass, aber oder eben irgendeine stressige Situation.
Dann machen wir das lieber nicht.
Nein, mein Scherz. Ich sage nur vom Prinzip, manche haben ja Angst vor Reden oder so. Ne?
Ja, klar.
Haben
dann, das gibt, genau, ganz viele.
Und dann läuft eben genau dieser Mechanismus ab, obwohl er natürlich heute gar keinen Sinn mehr macht in dieser Form und uns eher belastet. Und der Gegenspieler, das ist eben nicht der Sympathikus, sondern der Parasympathikus. Und der ist eben der, den, und das ist eben das Schöne, dass wir darauf Einfluss nehmen können, den wir, so gut es geht, versuchen sollten zu fördern. Weil das ist der, der uns ruhig durchatmen lässt, der sozusagen auf Regeneration gepolt ist und wo wir dann wirklich wieder zu unseren Sinnen und uns wieder aufbauen können. Also quasi der Erholungsnerv. Und den kann man natürlich auch bewusst stimulieren durch Entspannungsverfahren, durch Sport und verschiedenste Dinge. Und das müssen wir einfach im Auge haben, dass wir dem nicht ausgeliefert sind. Das denkt man halt immer so. Aber letzten Endes können wir extrem viel tun. Und das ist auch so ein bisschen, ja, das, wo ich eben hinterher bin, dass die Leute das eben auch wissen, dass sie da, dass das in ihrer eigenen Macht steht.
Genau, also dass wir im Grunde genommen beeinflussen können, sowohl unser Nervensystem als auch damit unsere Herzgesundheit, weil unsere Herzgesundheit ist ja jetzt nicht nur fürs Herz an sich wichtig, sondern es bepumpt ja einfach unseren kompletten Körper.
Ja, ohne den Motor ist nicht viel, ne?
Genau. Man könnte, das ist natürlich immer Gehirn gegen, also Kopf gegen Herz.
Ja, ich wollte gerade sagen,
ne?
Also ohne Gehirn wäre auch schlecht, aber...
Genau.
Ist beides wichtig,
wenn das Herz nicht funktioniert oder nicht mehr gut funktioniert. Was funktioniert denn noch nicht im Körper?
Ja, das kann man sich ja gut vorstellen. Ne? Also wenn, sagen wir jetzt, der Klassiker wäre, also wenn das Herz gar nicht funktioniert, dann funktioniert natürlich gar nichts, dann sind wir tot, ist ja keine Frage. Also wir überleben wenige Minuten mit einem Herzstillstand, weil als erstes stirbt dann das Gehirn, was am empfindlichsten ist. Und wenn wir keinen Kreislauf haben, und das Herz ist ja quasi der Motor des Kreislaufs, und wenn wir keinen Blutkreislauf haben, dann kann keine Zelle mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden, das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Kurz davor ist es eben, wenn wir sozusagen noch ein bisschen pumpen, also eine Herzschwäche vorliegt, aber da leiden natürlich dann auch die Organe. Und das ist es eben so, dass da kann man eben die verschiedensten Beschwerden haben. Ne? Dinge wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, natürlich auch Luftnot, wenn sich das quasi durch das schwache Herz das Blut zurückstaut in der Lunge, dann kriegen dann sozusagen bestimmte Rezeptoren gereizt, kriegen wir Luftnot. Es kann ja bis zum schlimmsten Fall sein, dass dann auch Flüssigkeit in die Lunge übertritt, weil es gestaut wird. Dann haben wir ein Lungenödem, das ist mit das Schlimmste, was es gibt, wo die Leute dann auch dann mit wehenden Fahnen ins Krankenhaus aufgenommen werden. Oder jeder kennt es auch von Oma und Opa, die dicken Beine voll Wasser. Das ist eben, wenn sich das Wasser vor dem rechten Herz zurückstaut. Das kann sich auch in den Bauchraum zurückstauen. Also eine Herzschwäche ist keine schöne Erkrankung, ja, wird so ein bisschen verniedlicht, aber hat letztlich eine Prognose wie eine Tumorerkrankung, ja, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Und viel besser, als sie zu behandeln, was wir heute auch besser können als früher, weil wir tollere Medikamente und auch Apparat und alles haben, aber natürlich ist es lange nicht so gut, wie wenn man es eben verhindern würde. Und die allerhäufigste Ursache ist auch wieder hier die koronare Herzkrankheit, die über mehrere Infarkte zu einer Herzschwäche führt. Und was ist die Ursache der koronaren Herzkrankheit? Die Arteriosklerose, also letztlich die Mutter fast aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die können wir verhindern.
Und du kommunizierst zum Thema Herzgesundheit und klärst auf. Was sind denn so, oder an welchen Stellen merkst du denn, wo wissen die Leute noch zu wenig? Also was ist denen zu wenig bewusst und warum gehst du besonders da in die Aufklärung rein? Was sind so die Lieblingsthemen, die du bespielst?
Ja, das ist das, wo ich so schreien könnte, weil wenn man sich jetzt, wenn jetzt deine Nachbarin an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstirbt, dann muss man sagen, oh, echt super krass, das ist somit die schlimmste Krebsart, 5-Jahres-Überlebensrate von 1%, also richtig schlimm. Aber man wüsste jetzt auch nicht, was man hätte sagen sollen, Stand heute, was sie hätte anders machen sollen, weil das ist mehr oder weniger Stand heute Pech, muss man sagen. Ne? Aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. sind ja durch diese Arteriosklerose bedingt, die Arterienverkalkung vereinfacht gesagt. Und da kennen wir ja die Pappenheimer. Wir kennen die Risikofaktoren. Wir könnten sie also in 9 von 10 Fällen aufhalten oder gar nicht erst entstehen lassen. Wir tun es aber nicht. Und das liegt natürlich daran, dass die meisten Leute das überhaupt nicht kennen. Also wenn jetzt mal auf der, keine Ahnung, im Fußgängerzone 100 Leute fragst, was ist denn Arteriosklerose, wissen es vielleicht 30. Und wenn du die dann auch fragst, ja, was führt zur Arteriosklerose, wissen noch weniger. Und wenn sie dann fragst, wie ist denn ihr LDL-Cholesterinwert, dann hast du vielleicht 5 von 100, die das wissen. Und das ist einfach, ja, das ist einfach fahrlässig. Also auch genauso auch von uns Medizinern. Also eigentlich müsste es da klare Verantwortlichkeiten geben, dass wenn ein zu hoher LDL-Wert, als ein Beispiel jetzt von vielen, also ein Risikofaktor, wenn der sozusagen diagnostiziert wird, wer kontrolliert das nach? Wer ist verantwortlich, dass das auch nachkontrolliert wird? Ne?
Ja.
Weil der Fakt ist, ich immer wieder in meinem Herzcoaching, ich mache Coaching, wo ich Menschen nach Herzinfarkt oder solche, die einen Herzinfarkt verhindern wollen, begleite. Und dann hatte ich wirklich Leute, die von außen gesund aussehen, Schwarzgurt im Taekwondo, Kindermannschaft trainiert und dann über Nacht Wiederbelebung sozusagen, muss reanimiert werden wegen Herzinfarkt. Und dann, ja, sagt man aus heiterem Himmel, dann guckt man aber so ein bisschen in die Geschichte und ins Labor und dann sieht man Jahr für Jahr dokumentiert erhöhte Cholesterinwerte. Und dann sagt der Arzt, ja, essen Sie mal ein bisschen fettärmer. Der hat aber schon vegetarisch gelebt. Also ging gar nicht besser, aber der hat halt einen angeborenen Defekt gehabt, aber es hat keiner eine Konsequenz gezogen. Und das ist eigentlich fahrlässig. Und deswegen mache ich dieses Coaching und die Aufklärungsvideos, weil ich einfach sage, jeder muss lernen, so, ich sag mal, so 10 Health KPIs, also so bestimmte Lebensversicherungen an Werten. Da muss einfach jeder im eigenen Interesse, nicht für den Arzt, im eigenen Interesse, nachts um 3, wenn ich dich wecke, musst du wissen, liebe Stefanie, wie ist dein LDL, wo soll es sein und wo will ich hin?
Und was sind das neben dem LDL-Cholesterin noch für Werte, die du jedem empfehlen
würdest? Da gibt es natürlich die Dr. Hart-Checkliste, aber ich kann sie natürlich auch auswählen. Also die wichtigsten, also es gibt so ein paar, das sind Laborwerte, wo man einfach mal sozusagen mit seiner Liste zum Arzt geht und das quasi dann abhakt. Da gibt es ein paar von, die macht man einmal im Leben, dann kann man abhaken oder nicht und dann ein paar muss man öfter kontrollieren. Also was jeder kennt, ist das LDL-Cholesterin. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Wert. Auch wenn Cholesterinlüge und Pharma und alles hoch diskutiert, es gibt nichts, was in der Medizin besser bewiesen ist, als die Tatsache, dass ein zu hoher LDL-Cholesterinwert das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall und arteriosklerotische Erkrankung deutlich erhöht. Heißt nicht, dass es der einzige Risikofaktor ist, aber umgekehrt, ohne dieses LDL-Cholesterin, was sich in die Arterienwand einnistet und da diesen entzündlichen Prozess der Arteriosklerose verursacht, gibt es keine Arteriosklerose, wusste schon Rudolf Virchow. Also das muss jeder wissen. Und der Zielwert ist aber wiederum abhängig davon, wie viel andere Risikofaktoren ich denn habe. Der ist nicht für alle gleich, sondern da muss man eben das im Gesamtkonzert der Risikofaktoren sehen. Dann machen wir gleich an der Stelle weiter. Gibt es den kleinen frechen Bruder des LDL-Cholesterins, ist das Lipoprotein klein a. Das sieht eigentlich genauso aus wie das LDL-Cholesterin, hat aber noch so einen zusätzlichen Eiweißkringel, das Apoprotein klein a, was nochmal in die Blutgerinnung eingreift und es quasi doppelt schädlich macht. Das muss man einmal im Leben messen, weil es nämlich ein genetischer sozusagen bedingter Wert ist. Wenn ich zu den 20%, jeder Fünfte ist betroffen, wenn ich zu den 20% gehöre, wo es erhöht ist, dann muss ich das wissen, weil ich dann einfach ein höheres Risiko habe und da muss ich, Stand heute, einfach alle anderen Risikofaktoren noch besser einstellen, weil ich das Lipoprotein klein a selber noch nicht spezifisch behandeln kann, kann ich aber bald. Da sind verschiedenste Medikamente unterwegs, auch gibt es schon Studien, man kann theoretisch auch schon bemühen, ob man in Studien reinkommt, dann kann man eben das auch schon behandeln lassen, aber letzten Endes, die Wirkstoffe werden in 1-2 Jahren auf dem Markt sein. Dann ganz wichtig, der Blutzuckerstoffwechsel. Ja, das ist ja ein Riesenskandal aufgrund unserer Zufilisation, dass wir uns ja ständig mit nicht artgerechter...
Zufilisation ist übrigens ein wunderschönes Wort.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe es nicht erfunden, ich habe es geklaut, aber ich weiß noch nicht mal von wem. Aber ich fand es so super, dass ich es einfach aufgeschnappt habe, weil es ist genau, was unser Problem für 9 von 10 unserer heutigen Wohlstandserkrankung ist.
Genau.
Dass wir zu viel nicht artgerechte Kalorien- und zuckerverseuchte Industrienahrung essen. Also das sind, ich habe letztens einen Post auf LinkedIn gemacht, hast du gleich auch gelesen. Mit diesem Balsamico-Dressing bei meinem Lieblings-Italiener, wo ich auch gestern Abend war, aber ich habe es nicht benutzt. Und wie gesagt, auf dieses Balsamico-Dressing auf 100 Milliliter 74 Gramm Zucker enthält. Das ist doch pervers. Es würde doch kein Mensch selber so eine Soße für seine Liebsten herstellen. Genau, und jetzt, wir waren ja dabei stehen geblieben, ich habe mich schon wieder ein bisschen verquatscht, liebe Stefanie. Der Wert, der dazugehört, wo man gucken kann, wo man denn mit seinem Zuckerstoffwechsel steht. Und das ist dieser HbA1c-Wert. Das ist der Langzeitblutzuckerwert und der ist deswegen so wichtig, weil. Selbst wenn wir noch keinen Diabetes haben, müssen wir nicht warten, bis er sozusagen dann da ist, sondern der fällt ja nicht vom Himmel, sondern der entwickelt sich über eine Insulinresistenz über Jahre bis Jahrzehnte. Und ich kann ja vorher schon den sogenannten Prädiabetes feststellen, an dieses HbA1c-Wert ist. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, die Hälfte aller US-Amerikaner hat Diabetes, also erwachsene US-Amerikaner hat entweder Typ-2-Diabetes oder ist auf dem Weg dahin, hat einen Prädiabetes. Und das ist bei uns nicht viel besser. Und das kann man feststellen, wenn man das eben weiß, dann kann ich es ja verhindern. Das ist ja eine Wohlstandserkrankung. Dann kann ich durch Gewichtsreduktion, Ernährungsverbesserung und Sportbewegung, Krafttraining, kann ich das dann verhindern. Ja? Oder wenn das nicht ausreicht, haben wir heute auch zusätzlich durch diese Inkretin-Mimetika, die Fettwegspritzen, wahnsinnig wirkungsvolle Mittel, das zu verhindern, den Übergang vom Prädiabetes in den Diabetes. Und warum muss ich das verhindern? Weil wenn ich erstmal den Diabetes habe, ist das quasi der Schnellhighway in arteriosklerotische Komplikationen. Und das kann und sollte ich verhindern.
Ja.
Dann natürlich als Viertes ganz, ganz wichtig der Blutdruck. Ist ja weltweit gesehen der Risikofaktor, der die meisten Lebensjahre raubt und auch wieder so verrückt. Ja, weil das ist, also klar gibt es immer Ausnahmen, aber 99% der Fälle ist Blutdruck extrem einfach einzustellen. Da kann man auch viel schon mit Lebensstil erreichen. Zum Beispiel jedes Kilogramm Körpergewicht, was ich loswerde, ohne Jojo-Effekt, also nicht durch Diäten, sondern durch eine dauerhafte Ernährungsumstellung, verliere ich 1 Millimeter Hg Blutdruck. Also wenn du jetzt 10 Kilogramm los wirst, ist für viele das Thema Blutdruck, Hochdruck schon gegessen.
Ja.
Und das sind sozusagen jetzt mal ein paar ganz wichtige Laborwerte. Der Kreatininwert ist auch noch sehr wichtig, ist der Nierenwert, weil wir auch wissen, dass eine Nierenschwäche auch die Arterien sehr viel schneller altern lässt. Und dann gibt es natürlich die ganzen Lebensstilfaktoren. Nur mal ein Beispiel, wie ich meine Coaches immer zu Bewegung motiviere. Das ist, sag ich mal, so die Wunderpille schlechthin. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, wenn man einen Herzinfarkt hatte, dann hat man sich ja quasi schon geoutet, dass man eben Arteriosklerose im fortgeschrittenen Stadium hat. Dann konnten diese Menschen alleine dadurch, dass sie jeden Tag ihren Körper benutzt haben, also jetzt gar nicht kompliziert irgendwie Marathon, sondern einfach mal ganz einfach gesagt ein bisschen außer Atem kommen, ein bisschen ins Schwitzen kommen, konnten ihr Risiko auf den Infarkt folgenden 4 Jahren zu versterben, einen erneuten Herzinfarkt zu leiden oder einen Schlaganfall zu leiden, halbieren. Alleine dadurch. Ja, das schafft kein Medikament. Und wenn du das dann noch kombinierst mit den anderen Sachen, dann sieht man einfach, wie man das wirklich selber in der Hand hat. Ne?
Ja.
Und dann kommen natürlich noch die anderen Sachen, Gewicht, Bauchumfang. Wir wissen alle, dass sozusagen das Bauchfett ist quasi die größte Hormondose des Körpers, die auch entzündungsförderliche und dadurch eben auch arteriosklerose fördernde Botenstoffe erstellt. Das sind so die Dinge. Und das sind aber alles Dinge, die man selber kontrollieren, beeinflussen und verändern kann.
Das heißt, in deinem Coaching gibt es sozusagen eine Ernährungsumstellung, eine Bewegungsumstellung. Und wie schaffst du das, dass die Leute das wirklich langfristig beibehalten?
Ja, das ist ja die Kunst des Ganzen. Deswegen ist es auch mal so der erste Objection-Buster. Am Anfang sagen die Leute mal, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Das kostet ja auch ein bisschen Geld und ich weiß ja eigentlich schon alles, aber das ist genau der Punkt. Das Wissen ist die Voraussetzung, aber das Schwere, das kennt ja jeder auch an sich. Also die meisten Leute wissen ja auch irgendwo, dass Rauchen jetzt nicht das Klügste der Welt ist und kriegst dann trotzdem nicht in die Umsetzung. Aber auch das, und das ist das Schöne, da muss man ja nicht bei Null anfangen, das Rad neu erfinden. Man kann auch Verhaltensänderungen lernen. Ja, und also die Bibel der Verhaltensänderung ist ja James Clear Atomic Habits. Ne? Und da habe ich also Absolut. Auch viele Prinzipien von übernommen. Und das Gute am Coaching ist eben, man hat so ein bisschen diesen Skin-in-the-Game-Effekt. A, ist man so ein bisschen investiert, dann will man auch was dafür haben. Und im Gegensatz zu einer App oder so hat man halt auch Menschen, wo man weiß, okay, der fragt mich jetzt wieder, habe ich denn das, was wir uns jetzt geeinigt haben, mache ich das dann auch? Ne?
Ja.
Aber ich habe selber auch einen Coach, der mich mit meinen Online-Sachen sozusagen ein bisschen auf Trab hält und wo ich dann auch jeden zweiten Mittwoch, oh Gott, jetzt muss ich ja wieder was vorweisen. Aber wenn es eine App wäre, würde man es halt nicht machen. Und das ist halt das Gute. Aber das Ziel ist natürlich, man kann ja nicht immer seinen Babysitter dabei haben. Man muss es halt, irgendwann ist es eben so dann in Mark und Bein übergegangen, dass man die Dinge, die wirklich gut für einen selber und für die Gesundheit sind, in Systeme und Routinen überführt hat, die dann irgendwann automatisch ablaufen. Also ich mache jetzt zum Beispiel meine Morgenroutine ganz, ich freue mich sogar drauf. Und da muss mir keiner mehr sagen, mach das doch, Stefan, sondern ich mache das eben. Und das ist halt das Ziel, dass man die Dinge, die gut für einen sind, weil das Problem ist im Alltag ja immer, man macht es nicht, weil man hat immer 1000 Katastrophen, jeder will was von einem. Man muss immer reagieren und die Dinge, die sozusagen vordergründig dringlich sind, aber eigentlich gar nicht so wichtig, die werden dann gemacht, wohingegen die Dinge, die vielleicht nicht gerade so dringend sind, aber viel, viel wichtiger für mein Leben und meine Gesundheit, die werden immer aufgeschoben.
Ja.
Und die macht man dann nie. Ist genauso, wie man 1000 tolle Fortbildungen immer in seinen Newslettern hat und dann machen die Leute aber den Fehler, dass sie sagen, es gibt eine Aufzeichnung und sagt, naja, okay, die Aufzeichnung kann ich mir noch angucken. Macht man aber auch nie.
Ja, genau.
Man kommt nie dazu.
Und gleichzeitig hat das ja auch sehr viel mit dem System um uns herum zu tun. Ja? Also ich würde mal sagen, dass unsere heutige Lebensweise so einer kollektiven Nervosität irgendwie nahe kommt. Ja? Und allein das ist ja schon nicht gut fürs Herz. Die digitalen Reize, der Dauerstress, Informationsflut, generell Reizüberflutung noch und nöcher. Welche Rolle spielt das denn in deinem Coaching? Versuchst du auch das zu reduzieren? Und wenn ja, wie? Weil manche Sachen lassen sich ja einfach wirklich kaum vermeiden.
Ja, ist natürlich so ein gewisser Widerspruch, dass ein digitales Coaching jetzt... ist aber tatsächlich, es ist natürlich so, es ist ja auch nicht schwarz oder weiß. Und ich muss mich selber auch ermahnen. Ich meine, ich bin ja auch quasi digitalen Leben unterwegs und natürlich weiß ich aber auch, aber es kommt immer noch an, wie man es eben umsetzt. Ich habe auch letztens so eine Studie gelesen, dass quasi die an Screens, an Bildschirmen verbrachte Zeit sozusagen proportional zum Unglücklichsein ist. Und da habe ich gedacht, naja, ist auch nicht so toll, weil ich jeden Tag ja 8 Stunden vorm Rechner rumhänge und irgendwie meine Sachen mache. Aber man kann ja dann Lösungen finden. Also zum Beispiel, ich mache jetzt mit dir gerade nicht, weil jetzt ist es passt jetzt gerade nicht so, aber oft mache ich so, wenn ich so mit meinem Team so Brainstorming-Meetings habe, dann nehme ich mir so wie jetzt mein Headset und mache das Meeting auf mein Handy und gehe einfach in den Tiergarten raus und mache Walking-Meetings.
Ja, Walk-and-Talk.
Ja, Walk-and-Talk und guck. Also das heißt, sozusagen, das Prinzip unserer Probleme heute ist ja dieses Steinzeitmensch-Dilemma, ne? Was ich mal so ganz einfach erkläre, dass eben so ein bisschen, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass wir von unserer Evolution auf ein ganz anderes Leben perfektioniert worden sind, nämlich eins, wo wir 90% der Wachzeit auf den Beinen waren und gleichzeitig artgerechte, wenig kalorische, echte Nahrung gegessen haben. Und jetzt sind wir seit einem Wimpernschlag der Evolution weniger als 100 Jahren in diese komplett veränderte Umwelt geschmissen worden und das geht halt nicht zusammen. Also diesen einfachen Zusammenhang muss man verstehen und dann kreative Wege finden, trotzdem einigermaßen artgerecht zu leben. Und das kann man ja machen, indem man sagt, okay, ich esse eben echte Nahrungsmittel, die ich selber zubereite. Das sind eigentlich nur die beiden Regeln. Ja, dann habe ich 90% der Ernährungsfragen geklärt. Und ich versuche, meinen Körper irgendwie zu benutzen, indem ich eben diese ganzen Verlockungen, das moderne Leben will es mir immer einfach machen. Ja, jetzt mit diesen Elektroscootern brauche ich ja nicht mal mehr von der U-Bahn noch zwei Schritte laufen. Sondern
hast du auch die letzte Meile schon nicht mehr gelaufen,
Aber einfach zu wissen, wir sind Bewegungstiere. Ja? Also bring mal das Beispiel meiner Oma, Gott hab sie selig, 100 Jahre alt geworden, fünfter Stock, kein Fahrstuhl. Ja? Und dann jeden Tag ein bisschen Morgengymnastik, immer rauf und runter. Und das sind diese einfachen Sachen. Wenn man sich das vergegenwärtigt, es ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Es geht eher darum, wie kriege ich es hin mit Kreativität, ein bisschen Disziplin vielleicht auch und Routine und System vor allem noch viel wichtiger, das in meinen Alltag zu bekommen. Ne?
Ja, absolut. Und gibt es da irgendwelche Hacks, die du teilen kannst, wenn man jetzt, ich sag mal, 5 Sachen vermeiden könnte, die am allermeisten Impact sozusagen auf Herzgesundheit haben?
Oh,
was wären das?
Oh ja, also.
Für 5 Sachen.
Da habe ich sogar in den einzelnen Bereichen schon mal die Top 5 gemacht. Aber wenn ich jetzt mal so die 5 der 5, also klar, das ist ein absoluter No-Brainer ist natürlich, wenn man raucht, mit dem Rauchen aufhören.
Ja.
Das ist also das Allerwichtigste.
Ja.
Das ist der größt dokumentierteste kollektive Schwachsinn der Menschheit, der unglaublich viel Todesfälle kostet. Gleichzeitig, wenn man das schafft, da wegzukommen, ist das schon mal ein Riesengewinn. Und das lohnt sich immer. Und jetzt, was vielleicht, ist jetzt alles nichts Neues, aber ich glaube, was viele, glaube ich, falsch einschätzen, ist, dass viele das schon abgeschenkt haben, weil sie sagen, ja, ich schaff's einfach nicht, ich hab's schon 3-mal probiert und es hat nicht geklappt. Und da möchte ich nur die Hoffnung mitgeben, es ist genau umgekehrt. Je häufiger man es versucht hat, umso, auch wenn man es nicht dann geschafft hat, aber je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann doch noch schafft. Und das kann auch mal jeder wirklich nachprüfen in seinem eigenen Freundeskreis. Diejenigen, die man selber kennt, die es richtig geschafft haben, wirklich seit Jahren nicht mehr zu rauchen, also zumindest die ich kenne, da hat es keiner beim ersten Mal geschafft. Die haben es beim 3., 4., 5. Mal geschafft, aber sie haben es dann geschafft. Und deswegen einfach dranbleiben, vielleicht nochmal einen anderen Weg versuchen. Es gibt ja auch mal neuere Methoden. Und das ist schon mal das, was sich am meisten lohnt. Ne? Dann der zweite Punkt, so würde ich natürlich sagen, ist einfach, was ich eben gesagt habe, den Körper benutzen. Also wirklich, wenn man es irgendwie schafft, sich jeden Tag in Bewegung zu kommen, das ist ein Gamechanger. Wie gesagt, 50%ige Risikoreduktion. Und da
wenn es auch nur 5 bis 10 Minuten sind,
ja,
oder?
Das ist genau, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Und wie gesagt, und ich sage schon bewusst nicht Sport, weil bei vielen gehen ja bei Sport schon so die Rollläden gleich runter, dann denken sie mal an Trainingsanzug und Schweißband. Viel wichtiger als das Fitnessstudio ist ja, was man dazwischen macht. So, ne? Und
im Alltag, gesagt, ja. Wie die Treppen laufen, ne?
Genau, und dann wirklich mal einfach mal am Wochenende sich ein bisschen Zeit nehmen und dann vom geistigen Auge mit einer Tasse Tee gemütlich mal die ganze Woche mal durchspielen. Was mache ich jeden Tag? Und gibt es da vielleicht Wege, die ich jeden Tag statt mit automotorisiert laufen, Fahrrad fahren könnte oder also was ich sozusagen grundlegend verändern kann? Oder könnte ich mir jetzt grundsätzlich sagen, ich benutze keine Fahrstuhl, ich laufe die Treppen, so wie meine Oma, ne? Oder, was weiß ich, so eine ganz einfache Sache, ich tue den Drucker bewusst aus dem Raum raus, damit ich dann immer aufstehen muss, wenn ich mir was ausdrucke. Also so Kleinigkeiten, aber die summieren sich dann. Das macht, zum Beispiel ich bin jetzt 51 Jahre alt, bin aber total dehnbar. Ich kann sozusagen mit meinen Handflächen den Boden berühren, mit gestreckten Beinen. Warum? Ich war früher auch total steif, weil ich einfach jeden Morgen meiner Morgenroutine 3 Minuten, wenn der Kaffee durchläuft, so ein paar Yoga-Übungen mache. Das ist echt nichts. Aber dadurch, dass man es halt so oft macht, regelmäßig wirkt es halt, ne? Also wirklich gucken, was sind Dinge, die ich in meine täglichen Routinen reinmachen kann. So, das war jetzt 2, ne?
Ja, ich
also
glaube.
Also nicht rauchen.
Nicht rauchen,
aufhören,
täglich dann im Alltag bewegen.
Dann das dritte ist natürlich das mit dem Ernähren. Also das ist auch kein Rocket Science. Ich will jetzt gar nicht in die, also ich bin selber Pesco-Vegetarier, aber ich will jetzt gar nicht in diese Debatte einsteigen. Low Carb, Low Fat, vegetarisch nicht und so weiter. Aber allein 2 Regeln zu befolgen, echte Lebensmittel zu essen, also sprich unverarbeitet, solche, die Oma und Opa auch noch als Lebensmittel erkannt hätten und die dann selber zubereiten. Weil wie gesagt, wenn man selber zubereitet, kein Mensch der Welt würde ja eine Soße herstellen, wo er 7/10 der Flaschen mit Zucker anfüllt. Ne? Aber die Nahrungsindustrie kriegt es halt hin und das sind halt diese Dinge.
Mhm.
Das sind, und wenn wir schon gerade beim Thema Ernährung sind, wenn ich was verbannen könnte, Softdrinks, ja, also das ist wirklich so ein riesen No-Go, Softdrinks, ultra verarbeitete Lebensmittel, ja. Und dann.
Und Softdrinks sind ja am Ende auch nicht nur Fanta, Cola, Sprite, sondern es fängt ja eigentlich auch schon mit den Fruchtsaftschorlen an, oder?
Genau, das sind keine Softdrinks, die würde mich nicht als Softdrinks zeigen, aber auch Saft, das stimmt, auch Bauer Karls, handgepflückte, mit Phenibel gepflückter Apfelsaft, 100%.
Bio, Öko, Demeter ist am Ende egal, ne?
Genau, das ist genau das Problem. Aber da ist es halt auch, deswegen sind nicht Früchte schlecht, sondern es ist natürlich dann eine Frage der Dosis. Und da geht es der ganz einfache Spruch, iss dein Obst, trinke es nicht. Und das kann sich auch jeder selber gut vorstellen, weil man muss ganz klar sagen, die Fructose, ne, die ist jetzt auch nicht gesünder als der normale Haushaltszucker. Im Gegenteil, die kann sogar noch mehr zu Leberverfettung und dem ganzen Problem führen. Wenn wir jetzt aber einen Apfel essen, dann ist es ein bisschen Fruchtzucker mit viel Wasser, mit viel Flüssigkeit, viel Volumen, viel Ballaststoffen, die uns ja auch sättigen. Und du würdest ja vielleicht ein, maximal zwei Äpfel essen, Stefanie.
Ja.
Aber mit so einem schönen Bauer Karl Demeter Apfelsaft, handgepflückt, super gepresst, da kannst du natürlich ein großes Glas oder lässt sich mal 6 bis 8 Äpfel trinken.
Genau.
Und dann hast du natürlich schnell zu viel Fructose. Vor allen Dingen dann, wenn du dann noch Lebensmittel aus der Nahrungsmittelindustrie, also ultraverarbeitete Lebensmittel isst, zum Beispiel in den USA, wird ja alles, weil die ja den Mais so subventionieren, die Maisindustrie, mit diesen HFCS gesüßt, High Fructose Corn Syrup. Das heißt, sie haben schon, ohne es zu wissen, so viel Fructose an Bord. Und wenn sie dann noch einen Fruchtsmoothie trinken, dann ist halt ein bisschen vieles gut, ne?
Ja, absolut.
Ja, das waren jetzt, glaube ich, 4 und immer noch einen 5. Also natürlich, das gehört auch alles zusammen. Ich rede immer von den drei Säulen der Gesundheit, eben Körper benutzen, sprich Sportbewegung, Ernährung, zweite Säule und die dritte ist natürlich diese Riesensäule der mentalen Gesundheit. Ne? Und das natürlich Dinge wie Schlaf, die richtigen Glaubenssätze haben, ne? Damit fängt es erstmal an. Also es ist extrem wichtig, deswegen ist es auch am Coaching gleich am Anfang, weil zwei Leute haben Herzinfarkt, gleich intelligent, gleich Informationen und der andere schafft sein Leben umzukrempeln und hat ein besseres Leben als vorher, sagt im Endeffekt sogar, es wäre die Königsdisziplin, die Champions League. Der Herzinfarkt war schrecklich, aber letztlich war es gut, weil ich habe mein Leben zum Besseren verändert. Und der andere
a blessing in disguise,
ja. Ja, und der andere stirbt ja später. Und der Unterschied ist einfach die Glaubenssätze. Ist eigentlich dieser billige Kalenderspruch, ob du glaubst, dass du es schaffst oder du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer recht behaben, aber da ist tatsächlich total viel dran. Und das ist aber auch wieder etwas, was man nicht hinnehmen muss, sondern auch Glaubenssätze kann man verändern, kann man trainieren wie ein Bizeps. Also das sind ja auch letzten Endes synaptische Verbindungen, die man einfach oft genug benutzen kann und da kann man auch Mittel und Wege für finden. Ne?
Das heißt, du findest sozusagen beim Coaching zu Beginn erstmal raus, was glaubt der Mensch überhaupt? Glaubt er, dass er es schaffen kann oder glaubt er es nicht? Und dann fängst du erstmal an, damit zu arbeiten. Das also als Voraussetzung.
Und dann geht es vor allem erstmal los. Wir haben ein ganz ausführliches Onboarding-Coaching, 1:1 mit mir. 90 Minuten dauert das, meistens sogar länger. Und da geht's einmal, da macht man eine Bestandsaufnahme, aber dann eben wirklich auch werden Ziele festgelegt. Weil natürlich kann ich sagen, hier die Leitlinie sagt so und du musst das und das. Und ne, aber es bringt ja nichts, ich stehe ja nicht daneben. Das heißt, ganz wichtig, dass wir diese Ziele zusammen ausarbeiten, weil wenn derjenige Mensch spürt, ach, das sind ja auch meine eigenen Ziele, dann steht er auch dahinter und dann ist das von viel besseren Erfolg gekrönt und klappt dann auch. Und dann muss man einfach immer zwischendurch gucken, bewegt man sich vom Ziel weg oder zum Ziel hin und gucken, woran es liegt.
Ja, und was hältst du denn von solchen Trends wie zum Beispiel Eisbaden? Ist das... Ne, da gibt es eine heiße Diskussion in sozialen Medien. Ist es überhaupt gesund? Ist es nicht gesund? Für wen ist es gut? Für wen ist es nicht gut? Was sagt Dr. Hart dazu?
Du hast mein Dr. Hart-Video zum Eisbaden nicht gesehen. Ne? Nein, ich habe das ja...
Nee, habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Ja, das war witzig. Da habe ich sogar mal eine Spendenaktion gemacht gegen den Klimawandel und Eisbaden gegangen. War super.
Damit wir in der Zukunft überhaupt noch Eisbaden können.
Ganz genau. Nee, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist ja tatsächlich sehr am Herzen. Healthy Heart, Healthy Planet. Man kann heute individuelle Gesundheit überhaupt nicht von der planetaren trennen.
Nee,
deswegen
stellen
wir eben immer einen prozentualen Anteil an den Klimafonds.
Habe ich übrigens auch eine sehr spannende Podcast-Folge zu aufgenommen mit Andrea Nacoins. Ja, das war super.
Da kannst
super cool.
du Eckart von Hirschhausen auch mal einladen. Der hat der macht
gute Idee.
Seine Stiftung. Ja, ist super.
Mach mir mal bitte eine Intro.
Ja, kann ich machen. Nee, das ist, und Eisbahn ist natürlich so eine Sache. Also ich halte es für sehr gut. Natürlich ist also dieser Kältereiz, der macht richtig viele gute Dinge. Für mich es hat ganz viele Ansatzpunkte. Für mich war es das erste Mal auch so, weil ich bin da relativ unvorbereitet reingegangen, bis ich mir dann irgendwann mal ein YouTube-Video, aber am Anfang bin ich da rein und war da ganz so schnell, wie ich drin war, wieder draußen, weil ich dachte, oh, ist schon ziemlich kalt. Und dann da gab es so eine Community bei uns da an dem See, wo die Leute dann teilweise mit so Mützen und dann 20 Minuten da drin bei 0 Grad kaltem Wasser. Dachte, das sind nicht für Freaks. Dann habe ich mir mal so ein Video angeguckt, wie es geht und dann habe ich, und der Schlüssel ist wirklich die Atmung, ne? Weil man kann sozusagen diese Stressreaktion durch die Atmung in den Griff bekommen, weil wenn im Stress atmet man ja normalerweise schnell und man kann aber umgekehrt, klappt es eben auch, dass ich sozusagen über die Körperlichkeit auf meinen Geist einwirken kann, wenn ich dann bewusst langsam atme, dann denkt der Geist sozusagen, okay, da kann irgendwas...
Ist alles so okay. Schlimm.
Ganz genau. Und dann habe ich es auch 25 Minuten geschafft, bei 0 Grad da zu verharren. Und das geht dann auf einmal. Man hat dann keine Panik mehr. Und deswegen, also dafür finde ich super. Es hat aber auch ganz viele gesundheitliche positive Aspekte. Natürlich sollte man jetzt nicht sozusagen unvorbereitet da reinspringen, weil man kann sich, ist auch ein bisschen mechanistisch gedacht, aber wenn man jetzt eine unerkannte arteriosklerotische Erkrankung hat, könnte man sich vorstellen, dass irgendwie eine instabile Plaque vielleicht dann durch diesen Blutdruckanstieg dann irgendwie dann aufgerissen werden kann. Aber wie gesagt, man muss ja auch nicht beim ersten Mal gleich da irgendwie reinspringen. Man kann ja auch erst mit kalten Duschen anfangen, ne? Das ist auf jeden Fall super. Kann man sogar messen, dass dann gerade jetzt wieder aktuell in der Grippesaison, dass dann wirklich auch die Immunabwehr stimuliert wird. Natürliche Killerzellen kann man mehr sozusagen werden ausgeschüttet. Also das sind alles positive Effekte. Ich kann Temperaturreize nur empfehlen. Umgekehrt übrigens genauso Sauna. Ne? Da gibt es auch richtig wahrscheinlich noch mehr Studiendaten sogar, die zeigen, dass zum Beispiel die Finnen, die duschen ja, wie sie Sauna machen, also jeden Tag fast.
Ja.
Und da kann man richtig gucken, je öfter die das machen, dass sie ja wirklich auch länger leben. Also 7 Jahre, das war ein
Wahnsinn. Super interessant.
Ist quasi Sport für die Gefäße im Sitzen, kann man sagen.
Ja, genau. Also Gesundheit für die Faulen unter uns.
Genau. Und da auch wieder Habit Stacking. Ne? Also man kann es auch verbinden. Ich mache es immer so, dass ich zum Beispiel heute Morgen war ich 6.30 Uhr, jetzt ein bisschen angeben, aber war tatsächlich so, weil da normalerweise so ein Kurs ist, ein Studio, der ist dann ausgefallen, habe ich einfach
sowas gemacht.
Und danach gehe ich zur Belohnung immer einen Gang in die Sauna und dann komme ich viel entspannter durch den Tag.
Ja, das ist super cool. Und das ist jetzt vielleicht eine Routine von dir, aber was ist denn so deine Lieblingsherzroutine?
Meine Lieblingsherzroutine ist tatsächlich meine Morgenroutine und das ist auch so das, was ganz viele meiner Herzcoaches sagen, was so der größte Gamechanger war, weil das Schöne an dieser Morgenroutine, die ist so individuell wie der eigene Fingerabdruck, weil man einfach unter den vielen Dingen, die es gibt, das für sich nachher rausruft, was für einen selber am besten funktioniert und das auch immer weiter anpassen kann. Und das Schöne an der Morgenroutine ist halt, dass um 5 Uhr morgens schläft die Welt, da kann einen keiner stören, kein Handy klingelt, die Kinder schlafen im Idealfall auch noch. Dann hat man eben wirklich mal Zeit für die wichtigen Dinge, zu denen man sonst eben nicht kommt. Und dann kann man nicht die selber zusammenstellen. Bei mir ist halt, wie gesagt, so, ich lasse den Kaffee da durchtröppeln, dann mache ich in der Zeit diese 3 bis 5 Minuten wirklich Yoga-Übungen, wirklich wenig, aber es durch diese Regelmäßigkeit.
Ja.
Dann nehme ich meinen Kaffee, setze mich in meinen schönen Sessel und dann mache ich eben so ein bisschen Meditationsübungen und dann visualisiere ich mir den Tag. Das ist ja auch so, meistens weiß man ja so, was für Dinge auf einen zukommen. Dann kann man sich vorher schon überlegen, wie wäre es denn schön, wie man das gestalten könnte. Und dann ist man am Tag, wird man dann nicht so überfallen mit den Situationen, dass man dann nur auch reagiert, sondern man kann schon vorher so ein bisschen sich das so überlegen.
Auch das ist eigentlich schon ein Teil des Stressmanagements, oder?
Ja, das ist präventives Stressmanagement, genau. Und was auch eine ganz wichtige Sache ist natürlich dann auch, mache ich mal eine Dankbarkeitsübung, ne? 3 Sachen. Es ist auch super wirksam, auch Dankbarkeit kann man trainieren wie ein Bizeps. Man muss ein paar Sachen beachten, man darf jetzt nicht immer die gleichen Sachen so runterspulen, wenn man das als Routine macht, so mein Haus, mein Garten, meine Frau, meine Kinder. Sondern man muss sich immer, weil da gewöhnt man sich natürlich dran, man muss sich ganz spezifische kleine Sachen, die dann auch wirklich mit allen Sinnen nachempfinden.
Genau, und man muss in das Gefühl reinkommen rational den Gedanken haben.
Aber dann wirkt es wirklich. Und das ist, und das ist auch übrigens das beste Antidot gegen Stress und Angst. Also man kann nicht zur gleichen Zeit wirklich dankbar sein und irgendwie gestresst und ängstlich.
Stimmt.
Und das funktioniert. Und was sozusagen der Turbo der Dankbarkeitsübung ist, ist die Technik der mentalen Subtraktion. Kennst du das?
Nee.
Also da kann man noch dankbarer sein, dass man, also es ist schon gut, wenn man sich so da reinfühlt, aber noch besser ist, wenn man Dinge, die man einfach im Alltag einfach schon so, weil man es ja nicht anders kennt, für selbstverständlich nimmt, wenn man sich kurz vorstellt, wie und sich dann auch richtig da reinfühlt wieder, wie wäre es denn, wenn ich das jetzt nicht hätte? Also wenn ich mir zum Beispiel heute Morgen vorstelle, wie wäre es denn, wenn ich jetzt meine Familie gar nicht hätte und wenn ich jetzt alleine wäre? So, das war noch früher, tatsächlich, ich bin ja sehr spät Vater geworden, eine meiner größten Ängste. Wie wäre das denn jetzt bei allem Stress, den ich jetzt habe, wie wäre das denn, wenn ich jetzt diese Familie nicht hätte, wie würde ich mich jetzt fühlen? Und dann, voll krass fühlen, alles alleine stemmen und so.
Lassen gleich die Taschentücher raus.
Ja, genau. Und wenn man dann wieder zurückgeht, ist so, wie man, wenn man vom schlimmen Traum aufwacht und ist ja gar nicht so. Und dann ist man so richtig dankbar.
Da kriegt man den Positiv-Push.
Dann ist man so richtig dankbar für etwas, wo man vorher gar nicht so dankbar ist, weil man es ja für selbstverständlich nimmt.
Das ist eine tolle Methode. Und
die ist auch wissenschaftlich erprobt.
Ja,
also die wirkt tatsächlich am besten. Mentale Subtraktion.
Mentale Subtraktion, was für eine coole Technik für alle die, die es schwierig finden, irgendwie anders ins Gefühl der Dankbarkeit zu kommen. Ja. Heißer Tipp, super
absolut.
Cool.
Und Dankbarkeit ist übrigens auch jetzt von dem Aspekt wieder somit die gesündeste Angewohnheit, die man sich zulegen kann.
Guck mal. Ja, also wenn ihr jetzt hier eine Angewohnheit euch abschaut von Dr. Hart, dann macht das zur mentalen Subtraktion.
Genau.
Das werde ich aber jetzt auch machen.
Probier's mal aus.
Tränen provozieren, um dann dankbar zu sein.
Geht auch ohne Tränen, aber.
Genau. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja.
Ich habe zwar schon mal eine Episode zum Thema Kardiologie oder Herzgesundheit gemacht, aber mit deiner Perspektive auf das Thema, vor allen Dingen dadurch, dass du es so massentauglich versuchst zu kommunizieren, glaube ich, nochmal super wertvolle Insight für alle hier. Vielen, vielen Dank.
Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ciao.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.